Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie schnell doch die Zeit vergeht. Kaum ist die Podcast-Folge vom Tennis-Nachwuchsast zum Streamen bereit, darf ich schon wieder eine neue Folge produzieren, unseres monatlichen Formats für alle Menschen aus der Region Wels, und darf Sie herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder mit dabei sind bei Wir Raiffeisenbank Wels Bankgeflüster. Über 370 Kundinnen folgten vor wenigen Wochen der Einladung der Raiffeisenbank Wels zum Frauenabend, was zwei Gründen geschuldet ist. Das Format des Frauenabends der Bank ist mittlerweile eine Marke geworden, und im Speziellen war aber auch eine Referentin zu Gast, die wenige Jahre zuvor bereits die Location schon gefüllt hat. Herzlich willkommen, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie heute wieder da sind. Wir haben ja schon einmal einen Podcast produziert, vor nicht allzu langer Zeit, und der hat sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Frau Dr. Manuela Macedonia, Sie sind Neurowissenschaftlerin und Bestsellerautorin, und wir werden heute wieder etwas plaudern. Danke, dass Sie gekommen sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr geehrte Frau Dr. Macedonia, Ihr neues Buch wurde ja bereits auch schon vorgestellt beim Frauenabend, Wellness für das Gehirn. Dort ging es im Speziellen ums Frauengehirn, aber wir werden heute über generelle Wellness fürs Gehirn sprechen. Das ist ein Buch, das sich rundum auch mit Botenstoffen, gesunder Psyche, Schlaf, Bewegung, gesunde auch soziale Kontakte dreht. Gibt jetzt das im Groben die Überschrift Ihres Buches wieder?
Ja, der Titel meines Buches beschreibt, wie wir uns im Alltag fühlen sollten, also wohl. Und das Buch ist ein Leitfaden, damit jeder hinkommt. Also damit diese Wellness für das Gehirn ein bisschen täglich betrieben wird und dass man auch die Pfeiler dieser Wellness kennenlernt und an deren Schrauben ein bisschen drehen kann. Das ist eine Anleitung, damit es unserem Gehirn gut geht.
Also eine Anleitung quasi für jeder Mann und jeder Frau, also dass man einfach ein bisschen was umsetzen kann und dass man weiß, was für Leitfaden wichtig ist, um gesund auch alt zu werden. Was ich besonders spannend fand auch an diesem Abend, die Erkenntnis der Frauenbeauftragten, der Raiffeisenbank Wels-Beauftragten Birgit Bruckbauer, dass Frauen auch eine andere Finanzbetreuung benötigen, tendenziell auch ein bisschen risikoscheuer in der Veranlagung sind. Meine Frage jetzt auch in Bezug auf Ihr Buch, tickt Frau und Mann jetzt wirklich so unterschiedlich oder sind es viel mehr die Erziehungsmuster oder Prägungen?
Naja, man würde sagen, es ist Nature and Nurture, so bezeichnet man dieses Zusammenspiel in der Wissenschaft. Also Nature, es ist eine Frage natürlich des Frauseins, wie wir als Frauen ticken. Und Nurture ist auch eine Sache der Prägung. Und ich würde sagen, möglicherweise ist Frau tatsächlich aus Sicht des Gehirns vorsichtiger. Evolutionär bedingt hat Frau weniger Kraft, also kann nicht so in den Kampf gehen, ja, um ihre Interessen zu vertreten, sondern muss auch vorsichtiger handeln. Das ist möglicherweise, ja, das ist jetzt eine Vermutung, das ist keine wissenschaftliche Aussage. Und Frau ist auch gewohnt, dass Mann normalerweise gewisse finanzielle Entscheidungen trifft. Ja, das ist die Prägung. Und wenn jetzt Frau ihre eigenen Entscheidungen treffen soll, agiert sie wahrscheinlich auch aus Sicht der Prägung ein bisschen vorsichtiger, weil sie sich wahrscheinlich nicht so kompetent fühlt. Jetzt denkt sie sich, ja, sollte ich vielleicht riskieren, dass ich jetzt ein Aktienpaket kaufe? Nein, es ist besser, ich habe ein Sparbuch. Ja. Ich vermute, aber das kann ich jetzt nicht so sagen.
Ich glaube, im Speziellen sind Sie mal ganz genau auch auf dieses Thema Männergehirn, Frauengehirn eingegangen in Ihrem eigenen Podcast, Gehirn einfach erklärt mit Kathi Wachauer. Den kann man übrigens auch auf allen Streaming-Plattformen hören. Ich glaube, da gibt es eine eigene Folge über dieses Thema, oder?
Ja, ich glaube, wir haben eine Folge gemacht. Ja, genau. Also über auch die Unterschiede in der Hormonwelt. Mhm. Also Hormone bedingen, wie Frau agiert, ja, im Monatszyklus, und natürlich gibt's da, muss es Unterschiede geben.
Ja, spannend. Also wenn Sie das jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, vertiefen wollen, können Sie gerne auch den Podcast von Frau Dr. Macedonia nachhören. Eine weitere Frage, kümmern sich Frauen mehr um ihre geistige und körperliche Gesundheit als Männer? Und wenn ja, warum? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Also erfahrungsmäßig muss ich sagen, nein.
Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, ganz ehrlich.
Ja, ja. Naja, es ist so, dass Frau meistens die ganze Familie organisiert, versorgt. Ja, und also ich meine, ich beobachte halt meine Bekannten und Freunde, wie sie agieren. Ja. Und Frau ist für alles zuständig. Und was im Kühlschrank ist, was gegessen wird, ob das Kind die Aufgaben erledigt hat. Und meistens geht das zu Ungunsten ihrer Fitness. Ja, während der Mann sich oft die Zeit einfach nimmt, um ins Fitnessstudio zu gehen, das teilt er mit, ja, der Familie, also von bis.
Das ist ein Termin bei ihm.
Das ist ein Termin, genau. Mhm. Oder er geht am Samstag mit den Freunden am Berg oder geht Skifahren mit den Freunden, ja, und Frau bleibt alles hängen, was auch Mann übernehmen könnte. Ich will jetzt natürlich keine
Männer. Kein Männerbashing.
Nein.
Nein, ich weiß schon,
und das
was Sie
ist
meinen.
Auch nicht überall die Regel, ja. Also ich will nur sagen, es gibt auch Männer, die wirklich sich die Arbeit, die Familienarbeit, die Haushaltsarbeit mit den Frauen aufteilen.
Aber es ist eher die Ausnahme als die Regel.
Das haben Sie gesagt.
Aber ja, das habe ich gesagt, genau. Ich nehme es auf meine Kappe.
Also ich beobachte halt. Mhm, ja, und bei meinen Bekannten und Freundinnen, die auch jünger sind, weil man meint ja, also Frauen um die 30, die werden schon ihre Männer eingerichtet haben, dass sie alles machen und so. Aber ich stelle fest, also Kinderarbeit bleibt bei der Frau und die Schule, das Monitoring der Kinder der Schule und so weiter und so fort, das Hinbringen, das Zurückholen und so weiter, das ist alles Frauenarbeit.
Aber das könnte man jetzt nicht im Speziellen auf die Neurowissenschaft zurückführen. Oder? Also, oder neurologisch?
Nein, das ist einfach gesellschaftlich so bedingt, ja, glaube ich, dass das einfach so besser geht, ja, weil Frau auch multitaskingfähiger ist als Mann.
Haben wir da eigene Areale im Gehirn entwickelt, vielleicht, um sehr gut zu koordinieren und multitasking zu sein?
Nein, das gibt's nicht, ja, aber man sieht es immer wieder, da gibt's diese Bilder im Internet, wo das Areal zum Schuhe kaufen bei Frauen extrem groß ist und das Areal für faule Ausreden bei Männern auch dafür sehr groß ist und das Interesse am Kochen bei Männern klein ist, aber dafür am Grillen ein bisschen größer. Also ja, also das gibt's nicht. Nein.
Okay, gut. Also ein Fun Fact jetzt zum Rande. Bevor wir jetzt nun tiefer, aber auch noch auf den Inhalt Ihres Buches beziehungsweise auch auf Ihren Vortrag eingehen, was hat Sie jetzt zu diesem Buch bewogen, es zu schreiben? Waren es jetzt aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse oder waren es konkret jetzt auch viele Fragen, die von Frauen kamen zu diesem Thema?
Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich in den letzten Jahren wahrgenommen habe, dass viele Menschen mit den Folgen der Corona-Zeit nicht so gut leben können. Ich empfinde, dass sozusagen die psychische Belastung bei ganz vielen Menschen gestiegen ist. Und das war damals sozusagen das Einläuten dieser Belastung. Und diese Jahre habe ich mit ganz vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, ja, also ich schlafe schlecht. Ich habe da und dort mehr Wehwehchen und
psychisch bedingt einfach auch.
Ja, psychisch bedingt, ja. Mhm. Und ich bin in mich hineingegangen und ich habe auch für mich festgestellt, dass mir diese Zeit nicht gut getan hat. Ich kann natürlich mich ein bisschen besser kontrollieren, weil ich diese Systeme kenne, weil ich weiß, wie das Gehirn funktioniert. Mhm. Aber es bedeutet nicht, dass ich nicht betroffen bin. Ja. Und ich wollte mit diesem Buch jedem die Möglichkeit in die Hand geben, an diesen Rädchen, an den Rädchen seiner, ihrer Psyche zu drehen. Das heißt also, wenn es uns nicht so gut geht, ja, dass wir wissen, warum es so ist und was wir dagegen tun können, ohne jetzt fremde Hilfe suchen zu müssen. Zumindest am Anfang, also wenn man spürt, also dieses sich nicht rund fühlen, dass man dann weiß, okay, jetzt muss ich rausgehen, ich muss in die Natur. Also ich oder dass man den Stress richtig wahrnimmt, ja, was das für ein Stress ist. Und dass man auch diese Maßnahmen trifft. Also das war meine Absicht, sozusagen jenen Menschen zu helfen, die mir zumindest das nahegelegt haben, dass ihnen so geht, unkompliziert und tagtäglich.
Mhm. Und ich glaube, dass da auch ganz viel Aufklärungsbedarf in der Bevölkerung herrscht. Also es ist ja ein Segen, dieses Buch. Was mich auch immer persönlich bei Ihnen absolut begeistert, ich folge auch Ihrem Instagram-Kanal, wie Sie selbst trotz Ihrem sehr, sehr herausfordernden Job auf Ihren Körper achten. Der Terminkalender ist voll, aber Sie holen sich immer noch Ihre Sporteinheiten, Sie kochen selber. Ist es jetzt für Sie auch immer wieder eine Überwindung, das Thema Ernährung und Sport ordentlich einzuhalten und zu treiben, oder ist es mittlerweile schon Gewohnheit?
Ich muss sagen, es kommt auf die Zeiten drauf an. Zum Beispiel jetzt ist eine sehr, sehr starke Zeit für mich. Ja, also ich habe einen 40-Stunden-Job an der Uni, ich schreibe die Bücher, ich mache Medienarbeit, ich halte die Vorträge und ich gestehe, dass es manchmal nicht leicht ist, am Samstag und am Sonntag um 6 aufzustehen und den Tag in der freien Natur zu verbringen.
Diszipliniert, ja, wir sind alle Menschen.
Also ich stelle den Wecker und ich denke mir, ah, jetzt wäre es gut, noch eine halbe Stunde zu schlafen. Aber ich stelle den Wecker nicht um, weil sonst kann es sein, dass ich mich dann umdrehen könnte, ja, dass ich bis 9:30 schlafen würde. Und dann ist der Sporttag schon so verdammt, ja. Weil zum Beispiel am Berg muss man in der Früh gehen. Ja. Jetzt bin ich das letzte Wochenende schon Ski gefahren. Das war sozusagen mein Anfang am Gletscher. Und man kann nur um 6 aufstehen, damit man unter den Ersten ist, die frischen Pisten befahren. Sicher kann ich auch um 12 hinkommen, aber da ist der Genuss vom Skifahren nicht mehr so vorhanden. Und was das Kochen anbelangt, ich habe keinen Fernsehen und abends tue ich immer vorbereiten, vorkochen oder vorbacken. Also die Abende sind bei mir immer total gefüllt und ich falle dann ins Bett um 10:30 komplett müde. Ja. Mhm. Also der Tag ist so lang, aber es ist die einzige Möglichkeit, weil wenn wir uns darauf einlassen, dass wir sehr locker werden mit diesen Disziplinen, ja, also ob ich jetzt aufstehe oder nicht, ob ich mir koche oder nicht, dann schlittern wir in die andere Richtung. Und das bedeutet, man bewegt sich zu wenig. Ja, ich würde mich zu wenig bewegen. Und ich würde wahrscheinlich Convenience Food essen. Also dieses ultra hochprozessiertes Essen, so wird es aus dem Englischen übersetzt, also dieses Industrieessen, das schnell geht, aber uns komplett schädlich ist. Ja. Mhm. Und man muss die Entscheidung treffen, ja, was ist mir wichtig? Und es ist eine Sache der Gesundheit des gesamten Körpers und der Gesundheit meines Gehirns.
Mhm. Jetzt sprechen wir gerade über Selbstdisziplin und inneren Schweinehund. Ich selber beschäftige mich ja beruflich bedingt sehr viel mit dem Sinn des Lebens, Viktor Frankl. Ich glaube, möchte ich jetzt wissen, wie Sie das sehen, dass es ganz wichtig ist, dass ich mir den Sinn in meiner Tätigkeit sehe. Warum mache ich Sport? Warum ernähre ich mich gesund? Was hat das für Auswirkungen auf mich, auf meinen Körper, auf mein Gehirn, was auch immer? Und ich glaube, dann ist es leichter, eine Sache anzugehen und den inneren Schweinehund zu besiegen. Liege ich da richtig? Wie sehen Sie das?
Ja, also die Frage zum Sinn des Lebens habe ich mir zu anderen Bereichen gestellt. Mhm. Der Sinn des Lebens, was meine Person betrifft, ist, dass ich keinem Menschen zu Lasten falle, ja, weil ich krank werde, also weil ich nicht genug auf mich schaue. Das ist für mich der Sinn des Lebens, weil ich möchte keine Gemeinschaft belasten. Ich möchte auch keine Kosten generieren, mhm, ja, jungen Menschen.
Mhm. Spannender Zugang, ja.
Und der Sinn des Lebens ist auch, das Geschenk des Lebens anzunehmen für mich, ja, dass ich auf dieser Erde sein darf.
Die Dankbarkeit.
Die Dankbarkeit, ja. Ich bin dem lieben Gott sehr dankbar dafür, dass er mich in meine Familie geschickt hat, dass ich meine Eltern gehabt habe. Sie haben natürlich nicht alles richtig gemacht.
Ja, klar.
Ich habe auch eine sehr konflikthafte Beziehung zu beiden Eltern gehabt.
Ja.
Also es war nicht das, was man sich vielleicht vorstellt. Aber sie haben mich sehr geliebt. Ja, und das ist die Hauptsache in der Beziehung Kind-Eltern. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und sie konnten mich nicht fördern im Sinne, dass sie mir den Klavierlehrer bezahlt haben, den ich so gern gehabt hätte. Also ich konnte kein Instrument lernen, weil es einfach bei uns finanziell nicht drinnen war seinerzeit.
Aber sie haben gute Werte vermittelt.
Aber
bekommen.
Sie haben mir ja die Werte vermittelt und sie haben mir so viel Liebe gegeben, dass das alles gar nicht so wichtig war. Und dafür bin ich dankbar.
Das ist ja das Wichtigste.
Und das ist sozusagen der Sinn des Lebens, also dankbar zu sein und aber auch diese Geschenke mit anderen Menschen zu teilen.
Mhm.
Also ich bin dankbar dafür, dass ich, obwohl ich nicht von akademischen Eltern stamme, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, so viel Wissen zu erwerben. Und jetzt ist mein Sinn des Lebens auch, dieses Wissen zu teilen mit Personen, die sich für andere Wege entschieden haben, aber die auch dieses Wissen brauchen können. Deswegen schreibe ich auch diese Bücher, ja, dass ich dieses Wissen zugänglich mache für Menschen, die mit Gehirn nichts zu tun haben. Jeder Beruf ist berechtigt und auch sinnvoll im sozialen Gefüge, aber es kann sein, dass diese Menschen, die ganz was anderes machen, von meinem Wissen profitieren. Und jetzt ist der Sinn meines Lebens auch der, dass ich auf der Uni mein Wissen weitergebe, dass ich junge Menschen in ihrer Entwicklung unterstütze, indem ich sie liebevoll begleite durch ihren Werdegang, also zumindest für diese Zeit, die uns zur Verfügung steht in der Interaktion Lehrkraft. Und auch andere Menschen, die zwar nicht auf der Uni sind, aber ja von diesem Wissen profitieren können.
Das ist sozusagen Ihre Antriebskraft, immer weiterzumachen, beziehungsweise aber auch ein Vorbild zu sein, oder?
Ja, also
das
Vorbild,
zu leben, was Sie sagen.
Das Vorbild definieren die anderen. Ja, also ich zeige immer, was ich mache, in der Hoffnung, dass jemand sagt, okay, morgen probiere ich es auch.
Mhm.
Ja, also ich denke,
Sie leben es vor.
Ich lebe es vor und ich zeige es auch über meine Social Media aus diesem Grund.
Ja,
ich möchte nicht gut dastehen, sondern ich möchte, dass man sagt, das stimmt, eigentlich fühle ich mich unwohl, ja, wenn ich mich gar nicht bewegt habe diese Woche. Und naja, die Frau Macedonia ist schon um 8:30 am Berg und fährt schon Ski.
Macht schlechtes Gewissen, war sehr schön.
Jetzt schaue ich, dass ich um 10 rauskomme und einen ausgedehnten Spaziergang mache, ja. Das ist sozusagen auch der Sinn meiner Offenlegung meiner sportlichen Tätigkeiten.
Ja, also keine Selbstdarstellung, sondern einfach nur ein Wachrütteln. Sie schreiben auch in Ihrem Buch über Botenstoffe, die für eine gesunde Psyche notwendig sind. Welche Botenstoffe gibt es generell? Was kann man sich jetzt darunter vorstellen und welche braucht es für eine gesunde Psyche?
Wenn wir ganz oberflächlich bleiben wollen, gibt es zwei Botenstoffe, die essentiell sind.
Mhm.
Der eine ist Dopamin, wird auch als Glücksbotenstoff bezeichnet. Und Dopamin ist der Botenstoff der Freude. Ich sehe, meine Kinder kommen und sie smilen mich an, dann fühle ich Freude. Ja, das ist wahrscheinlich für die meisten nachvollziehbar in der Wahrnehmung. Und das geht einher mit der Ausschüttung eben vom Dopamin. Da gibt's so Kerne in der Tiefe des Gehirns.
Mandelkern?
Nein, das ist ja, das ist was anderes. Nein, diese Dopaminergenkerne, das sind Nucleus accumbens, Striatum etc. Also die haben andere Namen. Und sie schütten eben Dopamin aus, wenn wir etwas erleben, das für uns positiv ist. Gelingt mir die Montage eines IKEA-Möbels mit 350 Schrauben und
oder kann ich mitreden im Mädi-Institut der Öffnung mit der Schrauberei?
Und am Anfang ist dieses Unternehmen komplett aussichtslos, weil ich auch ungerne Gebrauchsanleitungen lese.
Ich auch nicht.
Also ich probiere es zuerst mal und dann denke ich mir, ich habe nur mehr 175 Schrauben. Und es wird sich ausgehen, man zählt dann ein bisschen die Löcher zusammen und es müsste sich ausgehen.
Ja, mittlerweile bleiben ja sogar ein paar über. Früher war das nicht so. Früher ist es auf den Schrauben oder wenn überhaupt
das
ausgegangen.
Stimmt. Und dann steht das Möbelstück da und ich habe es ganz alleine gemacht. Da freue ich mich. Ja. Das ist auch dieser besser als erwartet Effekt.
Ja.
Dopaminausschüttung. Und Dopamin motiviert uns, weiterzumachen. Das heißt also, Dopamin ist der Botenstoff der Motivation und des Sich-Wohlfühlens. Und der andere Botenstoff, den wir im Alltag brauchen, ist Serotonin. Das ist weniger spektakulär, ja, weil bei Dopamin empfinden wir Freude, beziehungsweise Vorfreude auch. Und Serotonin macht uns ausgeglichen. Und es ist aber unbedingt notwendig, denn wir können ja nicht nur in der Höhe sein, weil das ist eben zum Beispiel in der bipolaren Störung.
Das wird man nicht aushalten, also wie ein ständiger Drogenrausch.
Richtig,
ja. Oder beim Verliebtsein.
Beim Verliebtsein ist man stark unter Dopaminausschüttung.
Geht eine gewisse Zeit.
Aber die ewige Verliebtheit ist auch sehr anstrengend.
Ja.
Und deswegen brauchen wir diesen Ausgleichsbotenstoff, das Serotonin. Mhm. Und Serotonin ist das, was uns auch so im Alltag ein bisschen gelassener macht, wenn wir kleine Schwierigkeiten haben, wenn wir so, wie ich vorhin hatte, also wenn der Schranken zum Parkplatz nicht aufgeht, ja, und ich muss dann jemanden anrufen, der mir aufmacht. Da brauche ich Serotonin, weil sonst würde ich sofort wahrscheinlich ausflippen, so wie die hinter mir sind, die ausgeflippt sind, weil ich nicht weiter tue. Ja, das heißt, also Serotonin ist extrem wichtig im Alltag und diese zwei Botenstoffe regeln eigentlich auch unser soziales Verhalten mehr oder weniger.
Darf ich da jetzt noch beim Serotonin bleiben? Bitte Menschen, die zum Beispiel Depression haben, denen fehlt es an Serotonin beziehungsweise wird es zu schnell abgebaut, oder?
Richtig, beides. Mhm. Beides ist der Fall. Und und Serotonin ist ein Botenstoff, den unser Gehirn ausschüttet, aber auch unser Darm.
Ja, das Mikrobiom, da kommen wir dann gleich noch
richtig
drauf.
Richtig.
Ja?
Und es kann schon sein, dass wir zu wenig Serotonin haben. Also 90% davon kommt vom Darm. Und wenn wir eine Darmdysbiose haben, das heißt also, dass da die Bakterien und die Pilze und die Viren, die da drinnen sind, nicht in der Balance sind, also weil es sind Symbiosen, ja, also sind Gemeinschaften von Lebewesen. Wenn wir zum Beispiel falsch essen oder ein starkes Antibiotikum genommen haben und diese Bakterienwelt gestört ist,
das kennt man,
es eben sein, dass man zu wenig Serotonin hat und dass man depressiv wird. Also eine Depression kann kommen natürlich von Umständen, die in der Außenwelt sind. Also man hat eine Trennung, man hat einen Tod in der Familie, im Freundeskreis oder ja, also auf jeden Fall eine große Trauer, ja, warum auch immer, kann eine Depression auslösen, aber eben auch, wenn man sich falsch ernährt, beziehungsweise wenn man falsche Medikamente nimmt.
Mhm. Da müssen wir unbedingt gleich nochmal einhaken, aber darf ich da ganz kurz noch was nachfragen? Zu mir hat einmal ein Facharzt der Psychiatrie gesagt, der Körper unterscheidet nicht, was die Hormonausschüttung betrifft, zwischen positivem und negativem Stress. Sehen Sie das auch so?
Also der positive Stress ist, ich habe viel zu tun. Das beschreibe ich, also das Eingangskapitel von Wellness für das Gehirn ist ein Kapitel über Stress. Mhm. Was ist Stress?
Ja, super. Ja.
Denn wir bezeichnen als Stress, auch wenn wir viel zu tun haben und wenn wir eingedeckt sind, bis zum geht nicht mehr, ja, da sind wir im Stress. Mhm. Ja. Das ist eine... Sagen wir so, das ist ein Wort, das ein bisschen missverständlich
wirkt. Da haben wir einfach viel zu tun.
Ja, wir haben viel zu tun. Es heißt nicht, wenn ich viel zu tun habe, dass ich Stress habe. Selbst wenn es ein bisschen zu viel ist. Ja, also ich beschreibe zum Beispiel auch meine Oma im Buch. Sie war eine kleine Bergbäuerin und zum Beispiel, wenn die Ernte angestanden ist, ja, dann sie hat vier Kinder gehabt und diese vier Kinder sind alle zusammengekommen, oft mit den Ehepartnern und alle haben mitgeholfen, ja, bei der Heuernte. Und es war viel zu tun, weil es sind so ganz abschüssige Wiesen gewesen und alles musste händisch abgemäht werden, runtergetragen werden in so großen Stofftüchern. Also alle wirklich gearbeitet, also bis zum Anschlag.
Ja.
Aber am Abend sind wir alle am Tisch gesessen. Genau. Mhm. Und sie hat immer irgendein Eintopf gekocht, also mit Händel und Gemüse. Und dazu hat sie ein Polenta gegeben. Ich kann mich noch gut erinnern. Also ich war noch Vorschulkind, wie diese Aktionen stattgefunden haben. Und alle waren komplett fertig vom Tag, aber alle zufrieden. Heu war in der Scheune und alle waren sozusagen erfüllt. Obwohl irrsinnige Arbeit war. Also das
kann man sich vorstellen. Also dass man sagt, Dinge, die einem gut tun, auch wenn sie anstrengend sind oder herausfordernd, müssen nicht unbedingt machen keinen Stress.
Nein, das sie machen keinen negativ. Stress. Genauso wie wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte und der Tag ist für mich schon sehr lange, weil ich stehe manchmal meistens um 6:30 auf, spätestens 7. Und dann ist der Abendvortrag um 6:30 oder sowas. Also mein Tag geht bis 23:00, 24:00, weil ich bin auch meistens unter den Letzten, die die Vortragslocation verlassen. Aber ich bin sehr zufrieden. Ich bin glücklich, dass ich auch diese Abendveranstaltung gehabt habe. Also für mich ist das kein Stress
in dem Sinne.
Stress ist erst dann, wenn wir unglücklich werden bei dem, was wir machen. Also wenn wir Dinge machen müssen, die wir nicht machen wollen. Oder wenn wir nicht wertgeschätzt werden auch. Ja? Wenn wir uns extrem anstrengen und diejenigen, die das erkennen sollten, für die ist das entweder schlecht oder es ist nicht der Rede wert. Ja?
Stichwort toxische Beziehungen.
Richtig.
Privat oder auch im Arbeitskontext. Ja.
Egal in welchem Kontext. Mhm. Wenn wir das Gefühl haben, dass das, worum wir uns sehr bemüht haben, nicht geschätzt wird oder sogar missachtet wird dass wir, obwohl wir es so gut gemeint haben, da kriegen wir noch eine am Deckel dafür, ja, und dann ist es Stress. Mhm. Also Stress ist, man sagt, dass dieser schlechte Stress, der toxische Stress, psychosozialer Art ist. Das hat immer mit einer Interaktion, mit einer sozialen Interaktion zu tun, die uns unglücklich macht. Das ist der echte Stress.
Und das sehr ist spannend,
der Stress, der uns auch krank macht mit der Zeit. Genau. Und deswegen habe ich im Anfangskapitel eben diesen Stress beschrieben. Und weil viele die zwei Stressarten manchmal verwechseln.
Ja, das ist. Darum sollte man ja auch das Buch lesen, dass man das dann noch vertiefen kann. Ja, genau. Ja. Wir können jetzt ja nur eben anreißen.
Richtig.
Das Thema ist ja so interessant und spannend. Da könnte man jetzt 7 Stunden Podcast
auf
machen.
Auf jeden Fall, fast
ein Hörbuch quasi.
Ja, richtig.
Ja, na definitiv. Darf ich nochmal zurückkommen auf das Mikrobiom bitte im Darm? Sie haben gesagt, wie wichtig das ist und wenn eine Dysbalance besteht, was daraus resultierend passieren kann. Wie kann ich jetzt vielleicht ganz kurz, ganz gut schauen, ich meine, dass Darmbakterien zu kaufen gibt, wissen wir alle, die man trinken kann, aber ich glaube, sie haben da einen natürlicheren Zugang.
Ja, also ich habe den Zugang, dass ich keine Supplementierung mache.
Ja,
also ich, bis auf Vitamin D.
Also von außen zuführen,
von außen,
in Kapselform,
genau, in
was
Kapseln
auch immer.
Oder sowas.
Ja.
Bis auf Vitamin D nehme ich gar nichts.
Ja.
Ich nehme keine Vitaminpräparate, ich nehme auch keine Darmkapseln, egal welcher Art. Und den Grund erkläre ich auch in meinen Büchern. Ich habe die Literatur dazu recherchiert und die echte Fachliteratur besagt, dass man erstens nicht weiß, wie viel für uns, also für mich als Manuela Macedonia, wie viel notwendig ist.
Aha, ja, ja. Dass man es nicht überdosiert zum Beispiel,
genau.
oder zu wenig.
Oder unterdosiert.
Unterdosiert,
genau.
Ja.
Das heißt also, man kauft die Kapsel, die so und so viel enthält, heißt aber nicht, dass es für mich nicht zu viel ist und nicht zu wenig.
Ja, weil
also wenn es zu wenig ist, dann nutzt es nichts. Wenn es zu viel ist, kann es aber auch schlechte Nebenwirkungen haben.
Wie zum Beispiel beim Vitamin D,
die wir nicht in Bezug auf das, was wir eingenommen haben, bringen, weil es vielleicht uns gar nicht einfällt. Mhm. Ja? Das heißt also, diese Vitamine sind sehr häufig überdosiert und man meint, naja, ich nehme mehr, ja, weil mehr kann nicht schaden, mehr von gut kann nicht schaden, doch, es kann schaden. Auch die Supplementierung während der Schwangerschaft, habe ich auch im Buch beschrieben, auch Eisen supplementieren, kann schlecht sein für das Kind. Ja, also ich führe die Literatur an, also meine Bücher sind alle so wie Fachpublikationen recherchiert, ja, in echten medizinischen Datenbanken. Und die ganzen Referenzen sind auch drinnen, also man kann dann tatsächlich den Fachartikel suchen. Und ich supplementiere nicht aus diesem Grund, aber ich versuche mich sehr natürlich zu ernähren und sehr abwechslungsreich zu ernähren. Natürlich bedeutet, dass ich möglichst Gebrauch mache von dem, was die Bauern in meiner Umgebung anbauen.
Also regional und ursprünglich.
Richtig. Mhm. Und ich habe selbst auch einen Nutzgarten. Ich baue auch meine eigenen Kartoffeln an. Mhm. Und all das, was bei mir wächst, versuche ich nicht zu kaufen. Ist natürlich wieder ein Aufwand. Ja, ja. Also möchte ich nicht abstreiten. Und nicht jede hat die Möglichkeit, aber man kann sich trotzdem vielleicht zusammenfinden und irgendwo einen Schrebergarten gemeinsam halten. Mhm. Ja, das ist etwas, was wahrscheinlich ein bisschen so revitalisiert werden sollte.
Ja, vor allem auch für die Großstädte, ne?
Für die Großstädte, genau. Und dass man Kartoffeln isst, die nicht künstlich gedüngt worden sind, die zwar nicht alle schön sind, aber wo man weiß, es sind keine Pestiziden drauf. Das ist sehr, sehr wertvoll heutzutage mittlerweile, weil ausgerechnet diese Substanzen können auch unseren Darm kaputt machen. Ja? Und man hat dann eine Depression, weil man eben zu viel von dem Pestizid aufgenommen hat. Ja? Das tötet im Darm auch Bakterien. Das heißt also, man kann natürlich sich voll darauf verlassen, dass das, was die Großunternehmen verkaufen, ob sie jetzt die Supplementierungsunternehmen sind oder auch diese Big Food Unternehmen, ja, die das fertige Zeug im Kühlregal anbieten. Mhm. Man kann sich natürlich darauf verlassen, ja, dass die für uns denken. Aber wenn es nicht der Fall ist, wenn sie mehr auf ihr Profit schauen als auf unsere Gesundheit, dann werden wir wahrscheinlich schlechte Erfahrungen sammeln.
Ja, ganz im Speziellen jetzt noch für den Darm, was enthält denn ganz viele gute Bakterien?
Die Rohmilch. Ja. Rohmilch ist etwas, was jahrzehntelang jetzt schlecht gemacht wurde. Der Grund ist einfach, man hat die Tiere sehr schlecht gehalten, dann sind sie krank geworden. Dann konnte man diese kranke Milch nicht trinken. Mhm. Ich rede von vor vielen Jahrzehnten. Ja. Und dann musste man diese kranke Milch abkochen. Deswegen ist auch diese Mode gekommen von der ultrahoch erhitzten Milch.
Ah ja. Mhm.
Und jetzt haben wir, wenn man schaut, also die Tierhygiene, die Stallhygiene, wenn man schaut. Natürlich, ich rede für Österreich.
Haben sich die Bestimmungen
nicht
geändert?
Ich rede jetzt nicht von diesen Großbetrieben, die 3000 Kühe halten irgendwo, ja. Also in Österreich haben wir wirklich eine sehr, sehr saubere Milchwirtschaft und die Bauern kriegen, ich glaube, jeden zweiten Tag, also die Kleinen, eine SMS von der Molkerei, wie viele Bakterien in der Milch sind, also eine komplette Milchanalyse.
Toll.
Es ist davon auszugehen, ich kann jetzt natürlich nicht für den einzelnen Bauern sprechen, aber es ist davon auszugehen, dass die Rohmilch, die von diesen Bauern stammt, absolut sicher ist.
Also einen Bauern des Vertrauens suchen einfach.
Richtig.
Und den auch unterstützen.
Richtig. Also ich hab meine Freunde, meine Bauernfreunde, die einen produzieren das Fleisch, die anderen produzieren die Milch und ich hole mir all das, was in meinen Körper kommt, von sicheren Quellen.
Ja.
Es ist ein Aufwand.
Ja, ja.
Auch das Ei zu holen ist ein Aufwand. Aber ich weiß, die Hennen von der Hertha, sie gehen herum, sie fressen ihren Wurm und am Abend werden sie eingesperrt. Das sind, was ich, 15 Hühner und sie geben jeden Tag 10 Eier und ich muss mich anreihen, ja, weil ich kriege sie nicht immer. Wenn die Familie mehr braucht, dann kriege ich weniger. aber es ist wert. Weil ja, das, was mein Körper erreicht, ist auch das, was ich bin.
Ja, definitiv. Und das kann man ja zum Beispiel dann wieder, so wie Sie, mit Bewegung verbinden, indem ich mit dem Radl hinfahre oder zu Fuß hingehe. Dann habe ich das gleich, zwei Fliegen mit einer Klappe.
Richtig, ich fahre Milch holen mit dem Rad, ja, 10 Kilometer hin, ja, und 10 zurück, egal zu welcher Jahreszeit, außer es schneit. Und das ist mir wert. Aber und wenn ich Kinder hätte, wäre es mir auch für meine Kinder wert, für meine Familie. Weil wir sehen auch jetzt einen enormen Anstieg von Diabetes.
Ja.
Und das ist darauf zurückzuführen, dass die Kinder zu viel Zucker zu sich nehmen, ja, weil Zucker ja überall ist, die ganzen Zuckergetränke. Und dann ist aber auch viel Zucker in den Backwaren, also auch im normalen Brot, der nicht, ja, das nicht süß ist.
Ja, überall ist versteckt Zucker, halt auch, ja.
Überall versteckt. Und jetzt ist es so, ein Kind, das Diabetes von Typ 2 entwickelt, hat einfach eine geringere Lebenserwartung.
Also Typ 2 heißt nicht angeboren, sondern erst in späterer
richtig,
Folge.
Mhm. Genau, Typ 2 ist
erworben.
Erworben, ja. Und jetzt sieht man, dass immer mehr Kinder diesen Diabetes vom Typ 2 bekommen. Und das ist eindeutig auf die Ernährung und auf den Bewegungsmangel zurückzuführen.
Mhm. Und Kinder, die Diabetes 1 haben? Wie kann man dem auch vielleicht entgegenwirken? Das ist sicher auch ein spannendes Thema.
Auf jeden Fall, ja, indem man eben die Ernährung so anpasst, dass das Zufügen von Insulin geringer wird, ja, dass diese Medikamentengebrauch halt sich in Grenzen hält. Aber da bin ich keine Ärztin, also da möchte ich mich da nicht hinauslehnen. Ja. Aber wir sind tatsächlich, was wir essen. Ja, das ist etwas, was die Beziehung zu den Lebensmitteln, zu guten, hochwertigen, unverfälschten Lebensmitteln geht immer mehr verloren, finde ich.
Ja, da muss man wieder dringend wachrütteln, gell? Wenn wir jetzt noch wir waren beim Serotonin-Hormon, ja, und wenn wir aber ganz kurz uns noch vielleicht das Cortisol anschauen, was ist ein Cortisol und wie kann man wie entsteht es auch und wie kann man es aber auch am besten wieder abbauen?
Ja, Cortisol ist eine Substanz, die wir ausschütten bei Stress, es ist eine evolutionäre Reaktion. Also wenn uns Mammut begegnet ist in der Urzeit, haben wir zwei Dinge machen müssen, entweder angreifen oder flüchten. Und damit unser Körper schnell sehr viel Energie zur Verfügung gestellt bekommt, muss eine Stoffwechselumstellung sofort passieren. Und die ist nur möglich, wenn dieses Stresshormon ausgeschüttet wird. Auf Angst folgt ein Befehl an die Nebenniere und die Nebenniere schüttet Cortisol aus. Mhm. Und Cortisol führt dazu, dass unser Herz schneller schlägt, unsere Lunge öfter atmet.
Stichwort Panikattacke.
Ja. Und diese zwei Organe produzieren sehr schnell ein Sauerstoff angereichertes Blut, das schnell in die Muskeln gepumpt wird.
Ja.
Und die Muskeln brauchen Sauerstoff, um eben
schnell
Kraft
zur Verfügung zu stehen.
Genau,
ja.
Kraft zu haben. Und diese Kraft, diese Mehrkraft, die wir in einer Angstsituation entwickeln oder eben in einer Situation, die uns für uns gefährlich, also als gefährlich gilt. Es kann auch sein, dass der Lehrer mich schief anschaut, ja, da bin ich schon in dieser Angstreaktion, in dieser Stressreaktion, ja, es heißt nicht, dass er mich schlägt oder dass eine Konsequenz entsteht, aber allein, dass er mich so anschaut, führt dazu, dass ich gestresst bin vielleicht, ja, also das, ich rede aus Erfahrung, mein Mathelehrer war so einer, allein wie er mich angeschaut hat, also das war für mich schon Stress, da habe ich so verschwitzte Hände bekommen und so weiter, ja, weil ich gewusst habe, er wird mich auch früher oder spät schlecht ansprechen, also du verstehst es nicht und solche Sachen hat er gesagt, also das war auch ein mega Stress für mich in der Schule. Und dieser Stress, dieses Cortisol führt eben dazu, dass wir kampf- und fluchtbereit sind, aber es schadet unseren Organen,
also
allen
ein bisschen
Organen.
Fluch und Segen. Einerseits richtig, braucht man es, andererseits kann es auch schädigend sein für uns. Ja?
Es ist, wenn wir ständig Cortisol ausschütten, kriegen wir echte Schäden in den Organen. Das Gehirn zum Beispiel ist dauernd entzündet, ja, weil Cortisol führt früher oder später zu einer Entzündung. und verändert eben die Organe, mitunter auch das Gehirn. Mhm. Und es ist ja sinnvoll, dass es so funktioniert, aber andererseits, wenn wir dann auch erkranken, ob wir jetzt eine Depression entwickeln, ja, weil Cortisol wirkt sich auch epigenetisch aus, das heißt, es kann das Gen von Depression einschalten. Ja, wir haben alle diese Gene in uns. Wir haben alle ein Krebsgen, weil irgendwo in der Familie hat jemand Krebs schon gehabt oder eine Depression. Und Cortisol kann beide Gene einschalten, kann auch Krebs entstehen lassen. Mhm. Also Menschen, die Jahrzehnte belastet sind, irgendwann mal kriegen sie einen Krebs. Ja, das kann zu tun haben mit eben dieser ständigen, mit diesem ständigen negativen Stress. Kann zu tun haben und deswegen müssen wir Cortisol auch gut in Schach halten.
Ja, und das wollen wir natürlich alle überhaupt nicht. Und jetzt die große Frage, wie kann ich selber einschreiten, um es auch wieder einzudämmen oder im Griff zu haben, abzubauen?
Ja, also wichtig ist, dass uns bewusst wird, dass wir sozusagen gefährdet sind. Ja, also dieses,
die Reflexion.
Dieses Gefühl des, ich fühle mich unrund, ja, das muss da sein. Dann, wenn es da ist, müssen wir etwas tun. Und ich empfehle immer, ein bisschen Bewegung zu machen. Weil das ist der Einstieg in das Gesunde zurück, ja. Manche sagen, ja, wenn es mir so geht, dann bin ich so apathisch, ich kann mich zu nix überwinden. Mhm. Aber vielleicht das Spazierengehen geht. Ja, pack dich zusammen, geh raus. Es muss ja nicht ein Lauf sein, den man macht. Es muss nicht die große sportliche Herausforderung, aber geh einfach nur in die Natur spazieren. Mhm. Das aus zwei Gründen, sage ich, in die Natur spazieren. Der eine Grund ist, dass die Muskelarbeit Cortisol abbaut. Den genauen Mechanismus beschreibe ich im Buch. Und das andere ist, dass der Kontakt zur Natur, dass wir uns so zum Beispiel in einem Wald aufhalten, dass wir rausgehen, an der Traun spazieren gehen. Ja, dieser Kontakt zur Natur führt zur Ausschüttung von Oxytocin. Mhm. Und Oxytocin ist auch ein Gegenspieler von Cortisol. Das heißt, baut Cortisol ab. Mhm. Und dieses Zusammenspiel der Botenstoffe ist ganz wichtig zu beachten, weil wir dann tatsächlich wissen, jetzt müssen wir wirklich die Schuhe anziehen und rausgehen.
Ja, das ist meine absolute Kraftquelle auch. Also macht man immer die Erfahrung, je gestresster ich bin, wenn ich raus in die Natur und mich bewege, hilft immer. Man kriegt den Kopf auch wirklich frei.
Richtig.
Im Wald. Ja. Die ätherischen Öle, die zum Beispiel auch da ausgeschüttet werden und die gute Luft Sauerstoff angereichert. Jetzt haben Sie Oxytocin angesprochen, ist ja doch auch ein bisschen so dieses Kuschelhormon, oder? Würde da Kuscheln zum Beispiel auch helfen, um Stress abzubauen?
Ja, natürlich. Oxytocin wird auch als Kuschelhormon bezeichnet. Und tatsächlich schütten wir es aus, wenn unser Körper Kontakt erfährt mit einem Körper, den wir mögen.
Oder auch einem Hund, einem Tier.
Richtig, ich rede jetzt so ganz allgemein. Ja. Ja. Also
ja, wir könnten stundenlang reden, gell? Der hört
man kann, auf, ja. Man kann natürlich mit jedem kuscheln, ja, aber das ist ja nicht das, was Oxytocin produziert. Oxytocin produzieren wir, wenn wir Menschen wahrnehmen, also körperlich wahrnehmen. Ja. Kann auch eine Umarmung sein mit einer Freundin, einem Freund, mit einer lieben Bürokollegin, ja, die wir mögen, ja, und dann drückt man sich mal, wenn es ihr oder mir schlecht geht, ja, dann komm her und das tut schon gut, ja. Und es kann natürlich auch ein Tier sein. Und nicht umsonst gibt es diese Projekte mit dem Tier im Seniorenheim. Ja. Ja. Also allein das Streicheln von einer Katze ist ja so wohltuend.
Ja.
Ja, und das ist eben, weil es Oxytocin produziert. Das macht es bei der Katze aber genauso. Deswegen kommt sie auch.
Ja,
deswegen
genau.
Will sie gestreichelt werden.
Auch im Umkehrschluss.
Genau, und deswegen kommt sie auch ins Bett, auch wenn man sagt, nein, du musst in deinem Körper schlafen, nein.
Die Katze folgt sicher nicht, wenn dann der Hund,
genau,
ich habe beides
Hund
zu Hause.
Genau, genau. Und das ist, was auch ihnen gut tut, der, ja, Körperkontakt. Also Oxytocin baut Cortisol ab.
Ja. Jetzt haben Sie gerade schon das Bett angesprochen. Ein weiterer ganz wichtiger Faktor ist auch unser Schlaf. Wir haben auch vorher, haben wir schon gehört, was heißt denn jetzt gesunder Schlaf? Wie viel Schlaf braucht man? Warum ist es denn überhaupt so wichtig, gut und viel zu schlafen oder eine gewisse Zeit zu schlafen?
Man will es gar nicht wahrhaben, aber es wäre notwendig, dass wir 8 bis 9 Stunden pro Nacht schlafen.
Das unterschreibe ich, ja.
Ja. Mhm. Ich schaffe es auch nicht.
Nein, ich
immer.
Auch nicht.
Sagen wir so, ich schlafe es vielleicht eine bis zwei Nächte in der Woche. Mhm. Wenn ich wirklich streng zu mir bin,
ja,
und,
ja,
sage um 10.
Ist auch wieder Disziplin, ja.
Jetzt, mhm, musst du ins Bett gehen, mhm, weil ich fände so viel zu tun noch am Abend. Ja. Ja, da werde ich auch hochaktiv. Und dann ist schon fast Mitternacht.
Ja, das geht
und bis
dann
man
immer
im Bett
aus.
ist 1.
Ja.
Ja. Und aber Schlaf ist extrem wichtig, weil sich das Gehirn regenerieren muss. Natürlich der ganze Körper, aber das Gehirn, wenn wir nicht genug schlafen, stehen wir auf, wir sind schlecht gelaunt, wir fühlen uns müde und wir haben einfach weniger Ressourcen für den Alltag. Ich meine, das sind lauter Dinge, die jeder weiß. Ja?
Also ja,
ich,
ja,
meine, ich will jetzt keine Lappalien
erzählen.
Das
heißt aber nichts, man macht es ja trotzdem. Oft
man macht es trotzdem,
wenn man es weiß.
Ja, ja. Aber der Schlaf ist extrem wichtig, weil sich das Gehirn im Schlaf, ich sagte vorhin, regeneriert. Und zwar, es finden Reparaturprozesse statt. Weil durch das Wachsein verlieren wir sozusagen da und dort einige Zellen und einige Verbindungen. Und das ist auch bei der Haut genau dasselbe. Ja, bei der Haut sieht man es eher, wenn man gut geschlafen hat, steht man auf und die Haut ist gespannt. Und
vor allem je älter man wird.
Ja, je älter man wird, meine ich, ja.
Ja, ja, kann auch schon mitreden. Ja.
Und dann denkt sich, ja, siehst du, der Schlaf hat es doch gebracht. Ja. Und das Gehirn sehen wir nicht. Das ist ja drinnen im Schädel versteckt.
Ja.
Jetzt können wir nur wahrnehmen, dass wir groggy sind, weil wir,
genau,
nicht genug geschlafen haben. Und aber in der Nacht, während des Schlafs, findet ein Regenerationsprozess statt, wodurch das Gehirn gereinigt wird. Ja?
Mhm.
Wir haben auf der Oberfläche des Gehirns, das ist eine Entdeckung, die auf eine Dänin zurückgeht, die ist gar nicht so alt, die Entdeckung, keine 10 Jahre, glaube ich. Und sie ist draufgekommen, auf der Oberfläche des Gehirns sind so kleine Öffnungen, mhm, die all das, was gelagert wird an Abfall, ja, der Abfall ist sozusagen das, was der Stoffwechsel des Gehirns,
ja,
hinterlässt. Mhm. Ja, aber man kann sich schon Abfall vorstellen, so kaputtene Zellen und so weiter, dass dieser Abfall abgezogen wird von diesen kleinen Öffnungen und weggespült wird.
Aha, ja.
Und dieser Prozess findet aber während des REM-Schlafs statt. Das heißt, wir müssen tief schlafen und womöglich auch träumen, mhm, damit sich dieser Mechanismus einschaltet. Und dann warten wir sozusagen auch jede Nacht ein bisschen unser Gehirn auch gegen Degenerationskrankheiten, mhm, die dann entstehen, wenn zu viel Abfall an der Oberfläche des Gehirns liegen bleibt, wie zum Beispiel Alzheimer, ist eine Ansammlung von Eiweißteilen, die Plaque bilden. Das sind so man kann sich
Ablagerungen.
Ablagerungen, mhm, so man kann sich das so wie Flecken vorstellen, die, mhm, liegen bleiben auf der Gehirnoberfläche. Und es ist auch so, dass man im Alter weniger gut schläft, ja. Und das ist ein Prozess, der natürlich auch die Degeneration unterstützt.
Okay.
Deswegen müsste man sich im Alter eine gute Schlafhygiene zurechtlegen.
Mhm.
Und wenn man sagt, ja, ich bin nicht müde, dann müsste man tagsüber viele Stunden draußen sein und sich bewegen,
damit man
am Abend müde wird.
Ja.
Man kann nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und fernschauen womöglich und dann erwarten, dass man am Abend müde ist.
Ja. Ja, und die Bewegung ist auch wiederum
richtig
wichtig und gut. Ja.
Extrem, mhm, wichtig, mhm. Bewegung auch im Alter, so vor allem im Alter.
Es dreht sich hier immer wieder im Kreis. Es ist, man kommt nicht aus. Ein weiteres Thema, das Sie auch ansprechen, oder zwei Themen in Ihrem Buch jetzt noch zum Abschluss, sind die sozialen Beziehungen, aber auch die Spiritualität. Wie wirken sich jetzt vorerst die sozialen Beziehungen aufs Gehirn aus? Und warum ist der Mensch so ein soziales Wesen und warum ist es so wichtig, dass man soziale Beziehungen hat?
Ja, die sozialen Beziehungen sind... Wir wissen, dass sie wichtig sind, ja, weil es einfach in unserer Natur ist, eine Familie zu haben und Freunde zu haben. Und das braucht uns niemand zu erklären, wie gut es tut, dass man ein Fest zusammen feiert, ob jetzt mit Familie oder mit Freunden. Und wir sind auch sehr bemüht darum, dass wir diese sozialen Beziehungen pflegen und ein ganzes Leben eigentlich pflegen. Man braucht sich nur vorzustellen, wie es zu Weihnachten ist, was da für ein Aufwand betrieben wird, damit man am 24.12. beisammen ist. Ja, also 2 Monate fast arbeitet man auf diesen Abend hin und die ganzen Feiertage und Stephanstag und das und jenes. Ja. Also wenn es uns nicht so gut täte, würden wir es nicht machen. Mhm. Sicher ist Tradition ein Rahmen, der den Beziehungen einen Platz gibt. Aber grundsätzlich, ich meine, es gibt natürlich auch die Familien, wo zu Weihnachten immer Tragödien passieren, ja. Aber der Durchschnittsmensch mag das Zusammensein, weil dadurch Oxytocin ausgeschüttet wird. Mhm. Man muss nicht mal einen körperlichen Kontakt haben mit unseren Lieben. Es reicht, dass man zusammenkommt und dann ist es schon, angenommen, die Beziehungen sind in Ordnung, möchte ich immer wieder in Klammern setzen. Also dieses Zusammenkommen gibt uns schon so viel und baut den Stress ab. Und deswegen, Stress, den schlechten Stress, ja. Deswegen ist die Familie so wichtig. Deswegen ist die Freundschaft so wichtig. Und ich habe diesen Aspekt auch extra berücksichtigt, angesichts der Tatsache, dass uns während der Lockdowns gesagt wurde, also geht auch so, ja. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Es macht uns krank, weil dieser Stress der Einsamkeit ist ausgerechnet ein Auslöser gewesen für ganz viele psychische Erkrankungen. Mhm. Und ob man es jetzt wahrhaben will oder nicht, die sind da, vor allem bei Jugendlichen, weil ausgerechnet das Leben eines jungen Menschen voll auf die Sozialisierung konzentriert ist. Ja, also die haben sonst keine anderen großen Faktoren, außer dass sie in die Schule gehen und nachher vielleicht Fußball spielen gehen und dann vielleicht ihre Freunde treffen und herumhängen mit den Freunden, selbst wenn jeder ein Handy in der Hand hat mittlerweile. Ja. Aber trotzdem, dieses Zusammensein ist das die Basis des Lebens. Und nimmt man es ihnen weg, ist es nicht so harmlos, wie es getan wurde. Mhm. Ganz im Gegenteil, wir sehen jetzt auch noch, wie viele Jugendliche Psychopharmaka brauchen.
Ja, traurig. Und Probleme haben, psychische Probleme.
Psychische Probleme. Mhm. Und deswegen habe ich es auch im Buch angesprochen, dass das nicht so zu vernachlässigen ist.
Ja, ganz ein wichtiges Thema.
Mhm. Und also mir hat es selbst auch sehr zugesetzt, muss ich sagen. Ja, weil auch mein ganzer Berufsleben einer sozialer Art ist. Mhm. Sicher sitze ich viele Stunden am Schreibtisch, aber warum sitze ich überhaupt am Schreibtisch? Damit ich rausgehe, meine Vorlesungen halte, damit ich meine Vorträge mache. Und wenn ich sicher ein Buch schreibe am Schreibtisch, will ich auch das Buch nahelegen den Menschen, die draußen sind. Mhm. Und ich möchte die Menschen auch sehen. Mhm. Ich weigere mich zum Beispiel auch jetzt die letzten 2 Jahre Online-Vorträge zu halten. Also das ist wirklich die Ausnahme. Ich habe jetzt auch eine Ausnahme für nächstes Jahr gemacht, weil es nicht anders möglich ist. Aber wenn man sagt, ja, wir wollen nur einen Online-Vortrag haben, da sage ich nein, weil ich die Menschen sehen will. Und die Menschen wollen mich auch live haben.
Ja, und deshalb gibt es jetzt auch dann bald Workshops bei Ihnen.
richtig. Ja, es wird Workshops geben.
Wie kann man sich die vorstellen?
Es sind Workshops, die heißen Ist dich klug?
Ja.
Und es sind Workshops über Ernährung und Gehirn. Mhm. Und diese Workshops haben eine Theoriephase, also ich halte einen Vortrag zum speziellen Thema. Ja. Und dann machen wir gemeinsam etwas, was vielleicht die Menschen zu Hause selbst noch nicht gemacht haben. Mhm. Also bei einem Workshop bereiten wir ein spezielles Brot zu. und mischen auch ein spezielles Müsli zusammen.
Das also da wird auch sogar gekocht.
Ja, es wird richtig gekocht, also mit Wärme nicht, aber es wird zubereitet.
Ja.
Und beim anderen Workshop geht es um die Darm-Gehirn-Achse und dann machen wir ein Frischkäse zusammen.
Toll. Also auch super Socializing, wenn man sich eben wieder in der Gruppe trifft.
In der kleinen Gruppe,
ja.
Es sind nur 12 Teilnehmer, Teilnehmerinnen pro Workshop. Und dieses Zusammensein, dieses Zusammen etwas machen, das tut uns auch gut. Und deswegen mache ich es auch. Ich mache es auch für mich, ja. Also, weil ich einfach Menschen mag. Mhm. Und es ist einfach unsere Natur, dass man zusammenkommt. Und wenn es nicht, wirklich nicht anders geht, ja, weil Lebensgefahr herrscht, ja, dann werden wir uns auf Streaming einstellen müssen. Aber solange es geht, dann mache
ich es. Von dem gehen wir jetzt mal nicht aus.
Ich hoffe es. Ich hoffe es auch.
Ich denke positiv. Die Termine für die Workshops findet man auf Ihrer Website.
Ja, richtig. Aber einen gibt es im, ich sag's kurz, im Jänner 2025 und einen im März 2025.
Mhm. Danke jetzt einmal vorerst für die ganz, ganz vielen tollen Infos. Ich möchte noch ganz abschließend die Spiritualität herholen, weil es auch eine meiner Kraftquellen ist. Also ich gehe immer mal wieder gerne am Sonntag in die Kirche, aber am liebsten auch nach dem Gottesdienst, wo es ein bisschen ruhiger drinnen ist, weil ich die Erfahrung schon gemacht habe, wie schön das sein kann. Was ist jetzt da Ihr Zugang, was die Spiritualität betrifft?
Also ich habe im Buch die Spiritualität sehr weit beschrieben. Es geht über Meditation, Yoga bis hin zur christlichen Religion, wobei ich auch Religion im Allgemeinen beschrieben habe, welche positive Effekte sie hat. Ja, ich habe zum Beispiel von einer Studie berichtet, die Musliminnen, an der Musliminnen teilgenommen haben, die einen Kaiserschnitt gehabt haben. Und wenn sie gebetet haben, haben sie weniger Schmerzmittel gebraucht.
Aha.
Und wir kennen das auch vom Christentum, dass man im Schmerzen betet, ja, und dass, wenn man einen seelischen Schmerzen hat oder einen körperlichen Schmerzen hat, sich an Gott wendet und darum bittet, dass der Schmerz weggeht, ja, und auch das führt zur Ausschüttung von Serotonin und Dopamin. Mhm. Das ist auch sehr interessant. Mhm. Also meine Mama war eine wirklich sehr gläubige Christin, Katholikin. Und ich habe sie seinerzeit auch ein bisschen auf den Arm genommen, wofür ich mich schon auch im Buch entschuldigt habe.
Ja, wenn man jung ist, hat man nicht so den Zugang.
Wenn man jung und dumm ist und sie hatte Krebs und sie hat jeden Tag den Rosenkranz mit Radio Maria gebetet.
Sehr meditativ.
Und sie hat jeden Tag gemacht und ich habe gesagt, und sie hat gesagt, weißt du, das gibt mir so viel.
Ja.
Und mir tut es jetzt noch weh, wenn ich sage, weil ich jetzt erkenne, was dieses viel war. Und es tut mir furchtbar leid, dass ich sie damals nicht verstehen konnte, aber jetzt schon und deswegen bete ich auch.
Ja, sehr schön. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Da können wir unsere Hörerinnen und Hörer nur einladen, es einfach auszuprobieren.
Richtig.
Ja, danke. Unglaublich viel tolle Informationen. Wir haben wieder ganz, ganz viel gelernt. Natürlich kann man das Wissen jetzt noch weiter vertiefen, weil im Buch ist es natürlich noch viel ausführlicher erklärt. Holen Sie sich Wellness fürs Gehirn, das neueste Buch von Frau Dr. Manuela Macedonia. Abschließend haben wir immer noch einen Word-Rap. Darf ich Sie da noch einladen?
Ja, bitte.
Heuer möchte ich noch wie viele Höhenmeter beim Skifahren schaffen?
Ah, das weiß ich nicht.
Also gibt's jetzt kein Ziel.
Ich trecke auch nicht mehr das Skifahren.
Ja, macht da Stress, oder?
Nee, richtig.
Ja.
Weil ich ständig in dieser, also ich bin ja im Hochleistungssport als Jugendliche gewesen.
Ja.
Und ich habe in mir diesen Drang, immer mehr zu machen. Immer mehr machen zu müssen.
Ja.
Und ich trecke auch nicht jede Radfahrt mehr. Weil ich sonst sage, da hast du nur so und so viele km/h gehabt und das nächste Mal mehr. Und auch beim Skifahren, ich trecke jetzt schon 3-4 Jahre gar nicht mehr, aus dem Grund.
Super Zugang. Derzeit lese ich
mehrere Bücher. Ein Buch über Käse machen, über natürliches Käse machen ohne alles. Dann lese ich ein Buch, ein amerikanisches Buch, das hier nicht bekannt ist, darüber, wie sich die große Lebensmittelindustrie zusammengetan hat mit der Pharmaindustrie, damit sie uns weniger gesund machen, damit für alle ein Business da ist.
Mhm. Okay, spannend. Das gönne ich mir täglich.
Ein gutes Essen.
Mhm. Auf meiner Bucketlist steht noch.
Zum Nordkap mit meinem Biobike zu fahren.
Wow, da bin ich gespannt.
Österreich-Nordkap.
Mhm. Darauf spare ich.
Oh, ich muss sagen, ich spare nicht. Und ich habe alles, was ich wünsche. Ich habe nicht alles, aber das, was mir wichtig ist, also gute Skier oder sowas, das habe ich alles. Also sichere Skier vor allem. Ich bin sehr zufrieden.
Sehr genügsam. Abschließend noch, gibt es ein neues Projekt?
Ja.
Mhm. Dürfen wir schon ein bisschen was verraten vielleicht?
Ja, es gibt ein neues Buch, erscheint im September 25.
Mhm.
Und es wird ein Kochbuch sein.
Toll, wir freuen uns drauf. Super, sehr gut. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie trotz Ihres vollen Terminkalenders Zeit gefunden haben, wieder mit mir zu plaudern. Die Hörerinnen und Hörer sind Ihnen sicher wieder an den Lippen gehangen. Alles Gute weiterhin. Wir verfolgen es auf Instagram. Und ja,
Dankeschön.
Bleiben wir einfach gesund, das wünschen wir uns.
Genau, herzlichen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Ja, bei Ihnen wollen wir uns natürlich auch verabschieden. Danke, dass Sie dran geblieben sind bei einer weiteren neuen Folge. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Tschüss und auf Wiedersehen.
Haben Sie wieder so?
Wir Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.